wenn es so diese Allianz der Willigen gibt, so einen Wirtschaftsraum, der sich Nachhaltigkeitskriterien unterwirft und trotzdem erfolgreich ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass immer mehr Länder diesem Wirtschaftsraum beitreten wollen. Wir sehen es ja bei der EU. Ja, alle schimpfen über die EU, aber warum wollen dann immer mehr Länder in die EU rein?
Sie hören Mojib Latif, einen der bekanntesten Klimaexperten Deutschlands. Im Podcast sprechen wir mit ihm über den Klimawandel und warum er nach wie vor optimistisch ist, dass die Energiewende gelingen kann. Weil Mojib Latif auch Ozeanforscher ist, haben wir gleich zu Beginn die Frage gestellt, welche Rolle die Ozeane in der Klimakrise spielen. Ungefähr 70% der Erde sind ja mit Ozeanen bedeckt, aber nur 5% davon sind erforscht.
Naja, das, was nicht erforscht ist, ist vor allen Dingen die Tiefsee. Und das wird kaum Auswirkungen darauf haben, wie sich die globale Erwärmung in den nächsten Jahrzehnten entwickeln wird. Die Oberflächenozeane, die sind schon sehr gut beobachtet, vor allen Dingen auch durch Satelliten, die ja die Meerestemperaturen im Blick haben. Deswegen wissen wir eigentlich tagtäglich ganz genau, wie warm die Meere sind, auch räumlich unterschieden nach den Weltmeeren. Insofern wird es da keine Überraschung geben. Die Ozeane sind wichtig in unterschiedlicher Hinsicht. Zum einen wärmere Ozeane lassen auch mehr Wasser verdunsten, dadurch ist mehr Energie im System und dadurch kann es heftigere Wetterextreme geben. Auf der anderen Seite nehmen die Ozeane auch Wärme auf, die durch den Anstieg der Treibhausgase in der Atmosphäre entsteht, und das sind ungefähr 90%, die tatsächlich in den Weltmeeren verschwinden. Dadurch erwärmt sich eben ein gigantischer Wasserkörper. Aber die Ozeane nehmen eben auch CO2 auf, das ja die Hauptursache für die globale Erwärmung ist. Und das liegt so im Bereich von etwa einem Viertel. Und insofern sind die Ozeane im Moment jedenfalls ein Faktor, der den Klimawandel an der Oberfläche dämpft. Damit also ist auch die Erwärmung an der Erdoberfläche nicht so stark, wie es ohne die Ozeane der Fall wäre.
Wie lange können wir denn noch auf die Ozeane bauen, dass sie uns vor dem Schlimmsten bewahren?
Naja, sie können uns eigentlich gar nicht vor dem Schlimmsten bewahren. Es hängt jetzt ganz an uns, ob wir das Schlimmste verhindern oder nicht. Und das heißt also, es geht jetzt darum, den Ausstoß der Treibhausgase weltweit, und hier geht es in erster Linie um Kohlendioxid, also CO2, und dann eben auch Methan und Lachgas, möglichst schnell zu verringern, und zwar weltweit. Das ist das Problem, vor dem wir stehen. Es nutzt nichts, wenn es in einem Land passiert, in Deutschland oder in Österreich beispielsweise, Gase, die in die Atmosphäre kommen, wie CO2, die verweilen in der Atmosphäre für Jahrhunderte, zum Teil für Jahrtausende. Die verteilen sich also um den Erdball und deswegen sind sie überall wirksam. Und insofern stehen wir hier vor einer völlig neuen Herausforderung als Menschheit. Ich denke, so eine Herausforderung hat es auch nicht gegeben, wo alle Länder gemeinsam arbeiten müssen, um das Problem zu meistern.
Man hörte immer wieder die Kritik, was bringt es, wenn wir in Europa Klimavorreiter sind und man in anderen Ländern der Welt nach wie vor auf fossile Energien baut. Warum ist es denn trotzdem wichtig, dass Europa Klimavorreiter ist?
Na, es gibt mehrere Gründe, warum Europa Vorreiter sein sollte. Zum Ersten die historische Verantwortung, weil das CO2 eben so lange in der Atmosphäre verweilt, ist das, was unsere Eltern und unsere Großeltern in die Atmosphäre geblasen haben, immer noch oben. Und insofern sind die Industrienationen, da gehört natürlich vor allen Dingen auch die USA dazu, hauptverantwortlich für die globale Erwärmung, die jetzt schon realisiert worden ist. Also es gibt diese historische Verantwortung. Und wenn es überhaupt irgendetwas in Richtung Gerechtigkeit gibt, dann wäre es nur gerecht, dass die Industrieländer jetzt ihren Ausstoß deutlich senken und vorangehen. Das ist das eine. Das andere hat damit zu tun, dass wir zeigen können, dass es geht. Ja, also und dabei, und das ist eben ganz, ganz wichtig, unseren Wohlstand behalten. Und Deutschland hat ja damit angefangen mit den erneuerbaren Energien. Wir sind heute zumindest beim Strom schon über 50% bei den erneuerbaren Energien. Und Das ist ein Signal in die Welt und das wird auch aufgegriffen. Nur deswegen boomen die erneuerbaren Energien weltweit. Und das Dritte ist eben Technologie. Also wir haben kluge Köpfe, wir haben auch die finanziellen Mittel und wir können die Technologie entwickeln, die eben notwendig ist, um diese große Transformation, wie man sagt, dann letzten Endes auch weltweit durchführen zu können.
Es gibt ja noch immer viele Staaten, die sich nicht an dem Klimaschutz beteiligen wollen.
Ja, ist natürlich schwierig. Man kann ja jetzt nicht in solche Länder einmarschieren, wenn sie sich am Klimaschutz nicht beteiligen. Das ist ja selbstverständlich. Und insofern glaube ich, muss man auf andere Weise Druck ausüben. Und die beste Möglichkeit, Druck auszuüben, ist natürlich, dass die wirtschaftliche Entwicklung ja so extrem boomt, indem man eben sich dem Klimaschutz und nicht nur dem Klimaschutz, sondern überhaupt der Nachhaltigkeit verpflichtet, ja, dass andere Länder das auch machen wollen. Wir wissen alle, dass die Energieversorgung über die fossilen Brennstoffe, und das ist ja das eigentliche Problem, also indem wir Kohle verbrennen, indem wir Öl verbrennen, indem wir Erdgas verbrennen, das ist nicht mehr sicher. Das haben wir spätestens jetzt durch den Krieg Russlands gegen die Ukraine gesehen. Wir hätten schon viel früher merken müssen, dass das nicht sicher ist. 1973 hatten wir die erste große Ölkrise, wo tatsächlich die Ölpreise explodiert sind, wo es zumindest in Deutschland Fahrverbote gegeben hat und auch ein Tempolimit und so weiter. Spätestens da, vor über 50 Jahren, hätte uns klar werden müssen, dass unsere Energieversorgung über die fossilen Brennstoffe auf tönernen Füßen steht. Und es wird in den nächsten Jahrzehnten so sein, dass die Energie über fossile Brennstoffe immer teurer wird. Ja? Und insofern ist man, glaube ich, gut beraten, egal was die anderen tun, ist man gut beraten, auf jeden Fall diesen Weg zu gehen und sich möglichst unabhängig von den fossilen Energien zu machen, Partnerschaften einzugehen mit Ländern, die einen beispielsweise mit grünem Wasserstoff versorgen können. Und wenn wir dann eben eine wirtschaftliche Dynamik dadurch entfachen, werden die anderen Länder, die Autokratien, nicht zurückstehen.
China wird ja oft als Negativbeispiel genannt, weil dort noch Kohlekraftwerke gebaut werden. Aber gleichzeitig ist das Land auch Vorreiter bei grünen Technologien, wie zum Beispiel der Solarenergie. Wie beurteilen Sie denn die Rolle Chinas?
Ja, China muss mehr tun, als es im Moment tut. China versteckt sich immer so ein bisschen dahinter, dass es behauptet, dass es ein Entwicklungsland ist, aber es ist es nicht mehr. Das kann man auch ganz deutlich sehen an zwei Dingen. Zum einen ist China die zweitstärkste Weltwirtschaft der Welt. Ja, das heißt also, China kann sich nicht mehr dahinter verstecken, ein Entwicklungsland zu sein. Und die zweite Größe, die ich gerne nennen möchte, ist der Pro-Kopf-Ausstoß Chinas. Der hat europäisches Niveau. Ja, die Chinesen sind nicht mehr weit hinten, was den Pro-Kopf-Ausstoß angeht, sondern sie sind wirklich schon auf dem Niveau von Europa, zum Beispiel auf dem Niveau von Deutschland. Ganz im Gegensatz zu Indien. Indien ist noch weit hinten. Und insofern wäre es jetzt wichtig, dass beide bevölkerungsreichsten Länder, also China und vor allen Dingen jetzt auch Indien, zeigen, dass ihnen wirklich was am Klima liegt. Und auch diese Länder sind natürlich ganz erheblich vom Klimawandel betroffen. Und sie werden es auch spüren, zum Teil spüren sie das schon, bei diesen extremen Temperaturen, die dort gemessen werden, die ja schon an die 50 Grad teilweise darüber gehen. Und deswegen glaube ich, wird der Druck auch auf diese Länder immer weiter zunehmen. Auf der einen Seite dadurch, dass andere Länder vorangehen, dadurch ihre Ökonomie stärken. Ja, ich möchte daran erinnern, dass die USA ein Riesenprogramm aufgelegt haben, den Inflation Reduction Act. Und aber die Amerikaner sind pragmatisch, die haben das Wort Klima vermieden. Ja, da heißt eben Inflationsverringerungsgesetz. Und aber es ist nichts anderes als ein Klimaschutzprogramm oder ein Nachhaltigkeitsprogramm. Und das wird passieren, ob man es will oder nicht. Und ich glaube, auch die Chinesen und insbesondere die Inder, die müssen sich überlegen, wollen sie an diesem globalen Trend eigentlich teilhaben oder wollen sie es nicht?
Wie kann Europa die grüne Energiewende in anderen Ländern unterstützen?
Also ich denke, wichtig ist, dass man partnerschaftlich mit den Ländern umgeht. Das heißt, es müssen Win-Win-Situationen sein. Also nehmen wir auch Nordafrika. Nordafrika ist ja gesegnet mit erneuerbarer Energie, mit Sonnenenergie, aber auch mit Wind. In Wüsten gibt es ja auch sehr, sehr viel Wind. Das heißt also, diese Länder könnten erheblich profitieren. Die könnten eine Industrieperspektive haben. Ja, wir könnten relativ billigen und vor allen Dingen auch sauberen Strom beziehen in Europa. Das ist technologisch alles machbar. Es gab ja dieses Desertec-Programm, was leider eingeschlafen ist. Aber die Technologie ist da, die erneuerbaren Energien sind ohnehin da und das Geld müsste im Prinzip auch vorhanden sein. Ja, ich meine, wir geben Milliarden und Abermilliarden für Kriege aus. Da muss ja für so etwas, für so eine Infrastruktur auch Geld vorhanden sein. Und das meine ich einfach. Oder nehmen wir ein anderes Land, das auf den Klimakonferenzen einer der großen Bremser ist, Saudi-Arabien. Ja, Saudi-Arabien lebt vom Öl letzten Endes. Ja, das ganze Reichtum Saudi-Arabiens basiert auf Öl. Das heißt, wir werden nicht erwarten können, dass die kein Öl mehr fördern. Ja, es sei denn, wir bieten ihnen etwas anderes an. Aber Saudi-Arabien besteht auch praktisch nur aus Wüste. Und die könnten auch die Sonne nutzen, die könnten den Wind nutzen, grünen Wasserstoff produzieren, den wir ohnehin in Europa nicht in den ausreichenden Mengen produzieren könnten, wie wir ihn brauchen. Ja, und das meine ich einfach, solche Deals, ne, von denen beide profitieren, dann, nur dann wird es funktionieren. Ich glaube, durch Moralisieren kriegen wir die Sache nicht geregelt.
Im Zusammenhang mit Saudi-Arabien ist spannend, dass es dort ja schon Temperaturen gibt, die das Leben ohne Klimaanlage fast unmöglich machen. Wie erklären Sie es sich, dass es trotzdem noch kein Umdenken dort gibt hinsichtlich der Klimakrise?
Ja, das liegt einfach daran, dass Saudi-Arabien, zumindest das moderne Saudi-Arabien, ja ohnehin klimatisiert ist. Ja? Und die haben ja sogar, wenn ich richtig informiert bin, Skipisten in Hallen. Ja, das heißt also, die haben ja sehr viel Energie, ja, zwar dreckige Energie, aber sie haben die Energie und vor allen Dingen, sie haben unendlich viel Geld eben durch die fossilen Brennstoffe, ja, also an Geld fehlt es denen nicht und deswegen können die einfach praktisch das ganze Land klimatisieren, zumindest dort, wo die Menschen leben. Die Menschen, die nicht in Städten leben oder in den Metropolen, die haben ohnehin gelernt, in der Wüste zu leben mit diesen extremen Bedingungen und ich denke, die Menschen werden weiter so leben wollen. Und nochmal, wenn wir denen nicht eine andere Industrieperspektive bieten, dann werden die zumindest in den nächsten Jahren und vielleicht auch in den nächsten 2, 3 Jahrzehnten diesen Weg weitergehen, weil das letzten Endes ihr Reichtum ist, ja. Und sie werden nicht freiwillig auf ihren Reichtum verzichten.
Es gibt die Technologie, die Klimakrise zu bewältigen und auch das Geld dazu. Wo verorten Sie das Problem, dass es nach wie vor kein globales Umdenken gibt?
Es liegt vor allen Dingen, zumindest aus meiner Sicht, daran, dass Umweltzerstörung sich lohnt. Umweltzerstörung wird honoriert. Es gibt immer noch jede Menge Subventionen, ja, für nicht nachhaltige Produktion von Produkten. Ich glaube, in dem Moment, wo die Subventionen für umweltschädliche Technologie oder Produktion wegfallen, gibt es kein Halten mehr. Ja, dann würden die erneuerbaren Energien konkurrenzlos billig sein. Und das versucht man ja jetzt schon so ein bisschen auch anzugehen in Europa, beispielsweise durch den Emissionshandel. Es gibt ja den europäischen Emissionshandel und da hat man schon gesehen, dass Kohle immer unrentabler wird und dass immer mehr Unternehmen versuchen, aus der Kohle rauszugehen. Ja? Und nur das müsste weltweit passieren. Ich glaube, das ist die einzige Möglichkeit, dass es so etwas wie eine weltweite CO2-Bepreisung gibt. Wenn es das nicht gibt, dann wird es nicht funktionieren, weil ich finde, eine CO2-Bepreisung ist auch marktwirtschaftlich. Ja? Und wer sich da nicht anstrengt, der muss eben zahlen. Und ich denke, das wird schon gut funktionieren, zumindest im Rahmen des europäischen Emissionshandels. Hat schon sehr gut funktioniert und Europa hat ja auch schon ordentlich seine Treibhausgasemissionen gesenkt.
Wie kann es denn gelingen, dass grüne Technologien günstig und wettbewerbsfähig werden?
Na, da fehlt auf der einen Seite der Mut der Politik. Politik ist zu hasenfüßig, hat immer Angst, dass die Wirtschaft leidet, wenn man zum Beispiel Subventionen runterfährt. Aber ich glaube, dass es umgekehrt ist, dass tatsächlich die Streichung von Subventionen und die Förderung alternativer Technologien einen Innovationsschub geben wird, ja, und die Länder wirklich nach vorne bringen. Das ist das eine. Und das andere, daran führt leider kein Weg vorbei. Die Weltgemeinschaft, die Weltpolitik muss sich einig sein. Solange man sich nicht einig ist, man wird nicht alle Länder kriegen. Ja, wir haben darüber gesprochen, über China und so weiter. Aber ich finde, es muss eine Allianz der Willigen geben. Ja, also etwas für die EU, ein Wirtschaftsraum, der wirklich floriert, und der eigentlich nur Vorteile bringt, auch wenn es in der heutigen Zeit immer anders dargestellt wird. Ja, und wenn es so diese Allianz der Willigen gibt, so einen Wirtschaftsraum, der sich Nachhaltigkeitskriterien unterwirft und trotzdem erfolgreich ist, dann kann ich mir gut vorstellen, dass immer mehr Länder diesem Wirtschaftsraum beitreten wollen. Wir sehen es ja bei der EU. Ja, alle schimpfen über die EU, aber warum wollen dann immer mehr Länder in die EU rein? Ja, es muss ja doch irgendwas Positives haben, ne? Und das ist, glaube ich, der Trick, dass man einfach mit den Ländern anfängt, die es wirklich machen wollen. Europa im Bunde mit den USA, vielleicht mit Australien, anderen Ländern, kann das schon klappen.
Wie viel Hoffnung können wir denn in Zukunftstechnologien legen, wie zum Beispiel Carbon Capture?
Also ich bin bei diesen künstlichen Methoden extrem skeptisch. Zum einen sind sie noch gar nicht richtig entwickelt. Zum anderen weiß man gar nicht, wie effizient sie sein werden. Und zum dritten würden sie enorme finanzielle Mittel erfordern. Ich finde, diese ganzen Anstrengungen wären besser investiert in das, was wir ohnehin schon haben. Ich habe ja gesagt, wir haben kein Energieproblem auf der Erde. Ja, wir müssen nur einen Bruchteil der Sonnenenergie nutzen, um den Weltenergiebedarf zu decken. Wir wissen, wie man sie nutzen kann, und wir haben auch das Geld. Ja, und insofern ist, glaube ich, hier die einfachste Lösung immer die beste. Und wir sollten nicht versuchen, eine sterbende Industrie, und die fossile Industrie ist nun eine sterbende Industrie, übrigens nicht nur wegen des Klimas, sollten nicht eine sterbende Industrie irgendwie künstlich am Leben erhalten, Milliarden und Abermilliarden von Euros. Es macht einfach keinen Sinn und es ist nicht vernünftig.
In Deutschland ist ja die Autoindustrie sehr mächtig, aber hat den Anschluss zur Elektromobilität noch nicht so gut gemeistert. Gleichzeitig hängen viele Arbeitsplätze daran. Wie kann man denn dieses Problem auflösen?
Das ist eine Frage der Zukunftsfähigkeit. Ist ein Land wie Deutschland zukunftsfähig oder nicht? Und natürlich kann man argumentieren, dass da sehr viele Arbeitsplätze dranhängen. Ja, aber ich fürchte, das ist tatsächlich meine große Befürchtung, dass alle Arbeitsplätze verloren gehen. Ja, wenn man sich nicht schnell genug bewegt. Weil wir sehen ja, wie in anderen Ländern, gerade in Südostasien, die Elektromobilität boomt. Ja, und wenn wir zu spät kommen, dann werden wir bestraft. Vor allen Dingen auch ökonomisch. Und dann sind die Schäden sehr viel größer. Und wir müssen endlich wegkommen von diesem kurzfristigen Denken. Dieses kurzfristige Denken führt uns nirgendwo hin, führt uns immer nur weiter in die Sackgasse. Wir müssen endlich mal diesen Befreiungsschlag machen und versuchen, die Rahmenbedingungen so zu setzen, dass tatsächlich Elektromobilität auch attraktiv wird. Elektromobilität ist im Moment nicht attraktiv. Das ist einfach so. Zum einen sind die Autos viel, viel zu teuer. Die kann sich eigentlich niemand leisten. Ja, es sei denn jemand wie ich, der ein Professor ist, ja, und gutes Einkommen hat und so weiter, der kann sich sowas leisten. Normaler Durchschnittsbürger kann sich so ein Elektroauto nicht leisten. Ja, ich habe auch kein Eigenheim. Das heißt, ich habe keinen eigenen Anschluss, wo ich laden kann. Ich muss immer gucken, wo kann ich denn nur mein Auto eigentlich laden. Und dann brauche ich Stunden, ja, um das Auto aufzuladen. Ne? Wer hat so viel Zeit? Also es ist einfach nicht attraktiv und der Strom ist auch extrem teuer. Ja? Also wenn ich mein Auto lade, ist es teurer, als wenn ich Benzin tanken würde. Ja? Also das sind alles Faktoren, die es den Menschen verleiden, ein Elektroauto zu kaufen oder zu fahren. Deswegen muss man daran arbeiten und die Rahmenbedingungen setzen, dass Elektromobilität attraktiv wird. Sie muss nützlich sein und bezahlbar sein. Und ich kann nur jedem sagen, der noch kein Elektroauto gefahren hat, wenn Sie ein Elektroauto haben, Sie lieben es. Ja, also wie so ein Auto fährt, ja, es ist wirklich Komfort, muss man einfach sagen. Und deswegen in dem Maße, wie dann immer mehr Elektromobilität kommt, glaube ich, wird man dann auch eine Entwicklung anstoßen, die sich dann auch selbst dynamisiert. Ja, weil es ist wirklich jeder, der, glaube ich, den ich jemals getroffen habe, der ein Elektroauto hat, sagt, ich würde nie wieder tauschen. Ja, also wegen des Fahrens. Ja, nicht wegen der Umstände, aber wegen des Fahrens. Ne? Und ein Punkt, den würde ich gerne noch anbringen, wo wir schon bei Mobilität sind und bei Elektromobilität. Es geht auch um Luftqualität. Also gerade in den Ballungsgebieten haben wir extrem schlechte Luft. Ja, und bei der Elektromobilität kommt nun mal keine Abgase raus. Ja, und ich meine, die Schätzungen variieren natürlich extrem, aber es sterben so viele tausend Menschen auch bei uns in Europa nicht nur den Hitzetod, ja, weil es wärmer geworden ist, dass wir immer mehr Hitzetage haben, sondern auch wegen der schlechten Luftqualität, ja. Und das darf man nicht vergessen, dass Elektromobilität zwei Seiten hat. Klimaschutz auf der einen Seite, aber auch Luftqualität, bessere Luftqualität, was total wichtig ist.
Welche Rolle spielen Steuern oder Importzölle in der Bekämpfung der Klimakrise?
Ja, im Prinzip denke ich, wäre das vernünftig, das zu tun, aber nur, wenn es darum geht, ja, in Anführungsstrichen dreckige Produkte von uns fernzuhalten. Ich habe ja von der Allianz der Willigen gesprochen, also Länder, die einen Wirtschaftsraum aufmachen, der nach Nachhaltigkeitskriterien funktioniert. Und da finde ich, müssen Schutzzölle aufgebaut werden, damit dann eben nicht die Foulspieler, um beim Fußball mal zu bleiben, mit die Foulspieler nicht einen Vorteil haben, ne? Eben ihre Produkte nicht nachhaltig fertigen und dann unsere Märkte überschwemmen, ne? Das geht eben nicht. Und ich glaube, in dem Sinne ist es vernünftig, was jetzt gerade diskutiert wird bei der Automobilität, jetzt bei uns in Europa, ja, und es ist auch beschlossen worden, jetzt chinesische Elektroautos mit Schutzzöllen zu belegen, halte ich eigentlich nicht für richtig, weil die wir sind viel zu stark verwoben mit Ländern wie China. Ja, das heißt also, wenn wir jetzt anfangen, Schutzzölle aufzubauen, dann werden die Chinesen auch auf andere Produkte Schutzzölle aufbauen, ja. Und dann enden wir letzten Endes in einem Handelskrieg. Und ich glaube, das möchte niemand, weil da verlieren alle Seiten. Und insofern sehe ich das, was im Moment passiert mit diesen Schutzzöllen, eher skeptisch. Ich denke, man muss sich an die eigene Nase fassen, muss sich überlegen, warum sind unsere Autos eigentlich so teuer? Warum können wir nicht kleinere Autos produzieren? Ja, warum müssen es diese Riesendinger sein, ja, die unendlich schwer sind, deswegen teuer sind und deswegen eben auch von den Menschen nicht gekauft werden, weil sie gar nicht das Geld haben, das zu kaufen. Und ich glaube, da muss bei uns mal der Schalter umgelegt werden. Und da hat die Politik natürlich jetzt die Verantwortung. Die Autohersteller machen das, womit sie am meisten Geld verdienen können. Das sind nun mal diese riesen Benzinautos im Moment noch. Ja? Aber man muss sie letzten Endes zum Jagen tragen. Ja? Und durch gesetzliche Regelungen dann auch, dass man eben Bestimmungen erlässt, dass eine Flotte beispielsweise nur noch so viel CO2 ausstoßen darf in der Summe, ne? Und wenn man dann sehr viele große Autos im Portfolio hat, ne, dann wird man das reißen und dann muss man eben zahlen dafür. Ich glaube, anders funktioniert es nicht. Es geht letzten Endes immer um den Geldbeutel.
Gleichzeitig sind ja aber auch die Menschen in der Pflicht zu beurteilen, ob sie wirklich einen SUV brauchen oder ein sparsames Auto reichen würde. Welche Rolle haben denn die Konsumentinnen und Konsumenten?
Ich glaube, es hat damit zu tun, dass man den Menschen suggeriert, dass sie dann Vorteile haben, wenn sie solche großen Autos fahren. Ja, also die Werbung, man muss sich ja nur die Werbung angucken, die ist ja voll diesen Dingen, also von scheinbaren Vorteilen, die diese Autos bringen. Und dabei sind es gar keine Vorteile. Und ich finde, wenn wir schon so ein bisschen jetzt über Städte sprechen, wir müssen einfach deutlich machen, wie schön eine Stadt eigentlich sein kann, wenn sie wenig Autoverkehr hat, ja, wenn sie nicht zugeparkt ist mit Autos, ne? Und da gibt es ja unheimlich gute Beispiele wie Kopenhagen zum Beispiel. oder andere Länder und Städte wie Utrecht. Also es gibt schon gute Beispiele und ich glaube, die Leute merken dann einfach, wie lebenswert so eine Stadt eigentlich ist, ne? Man braucht natürlich guten öffentlichen Nahverkehr, ist ja logisch, oder gute Fahrradwege und diese Geschichten, ne? Aber das ist ja alles keine Raketentechnik, ne? Also meine Erfahrung ist einfach, die Leute sind am Anfang immer skeptisch. Aber wenn sie es dann sehen und merken und fühlen und leben, dann sind sie schnell dabei. Ich will Ihnen mal ein Beispiel geben. Unser Bundeskanzler in Deutschland, der war letztes Jahr auf seiner Sommerreise in einer Gemeinde in Nordrhein-Westfalen. Und warum hat er diese Gemeinde besucht? Weil die haben sich der Windkraft verschrieben und die Gemeinde profitiert unheimlich davon, weil sie kriegen sehr viele Gewinne ab und die konnten ihre Steuern senken, die können ihre Infrastruktur sanieren und so weiter. Das heißt, die Menschen profitieren nur davon, ne? Können Schulen sanieren. All diese Geschichten, die man sonst nicht machen kann, kann man auf einmal machen. Ja? Dort ist niemand gegen die Windkraft. Ja? Und das ist, glaube ich, der Trick. Man muss einfach den Menschen zeigen, dass sie profitieren. Das muss gar nicht finanziell sein, aber dass sie in irgendeiner Art und Weise profitieren. Ich glaube, sind die Menschen ganz schnell bereit, wirklich mitzumachen. Aber wenn sie das Gefühl haben, dass sie nur belastet werden, ja, aber nichts davon haben, sozusagen nur alle Nachteile haben, aber nie irgendeinen Vorteil, ja, dann machen die Menschen nicht mit. Und das ist, glaube ich, der Webfehler. Und wir müssen einfach versuchen, gerade auch was bei uns in Deutschland die ländlichen Räume angeht, die ländlichen Räume wieder anzuschließen an die Mobilität, an das Streckennetz der Bahn und so weiter. Mir kann noch keiner erzählen, dass die Leute gerne im Stau stehen, um zur Arbeit zu kommen. Ja, wenn es eine gute Bahnverbindung gäbe, würde man ganz alleine die Bahn nehmen. Ne? Weil das ist ja dann auch nicht verlorene Zeit. Man kann lesen, vielleicht ein bisschen arbeiten und so weiter.
Manchmal sind die Menschen aber auch irrational und rufen nach einer breiteren Straße, obwohl mehr Straßen in der Regel auch mehr Verkehr erzeugen. Was kann man denn generell gegen irrationale Argumente tun?
Ja, aber ich glaube, es ist auch ein Zeichen der Überforderung. Wir sind jetzt krisengebeutelt. Wir hatten die Corona-Krise, dann haben wir den schrecklichen Krieg, die Folgen, die Energiekrise, Inflation, all diese Geschichten. Und jetzt haben wir die Nahost-Situation. Die Menschen sind gesättigt, was Krisen angeht. Sie wollen nichts mehr hören von Krisen. Ja, und wenn wir jetzt noch mit der Klimakrise kommen, dann machen die dicht. Das ist einfach so. Ja, und insofern ist es eine Art Selbstschutz. Und wir müssen versuchen, in einer Art und Weise zu kommunizieren, dass man einfach von dieser Verzichtsdebatte wegkommt, dass man den Menschen nicht noch immer mehr Angst macht, ja, sondern dass die Menschen ermutigt, ihr Schicksal in die Hand zu nehmen, ja, die Zukunft zu gestalten, sich nicht einfach von der Zukunft überrollen zu lassen, sondern in Zukunft selbst zu gestalten. Und was wir brauchen, glaube ich, in Europa und eigentlich überall auf der Welt ist so etwas wie eine Aufbruchstimmung. Ja. Ich denke immer an den ehemaligen Präsidenten Obama in den USA, wie der seinen Wahlkampf geführt hatte. Und das war ja mit dem Slogan Yes, we can. Ne? Und das hat die Massen letzten Endes mobilisiert. Yes, we can. Die Menschen wollen es. Ja, wir wollen. Ja. Und ich glaube, dieses Gefühl müssen wir irgendwie wieder wecken. Dann ist es, glaube ich, viel einfacher.
Die Energiewende hat ja immer das Image, teuer zu sein oder alles teurer zu machen. Ist dann die grüne Energie am Ende nicht günstiger?
Natürlich ist es günstiger, aber es sind eben die Subventionen da. Ja, warum ist Flugbenzin nicht besteuert? Ja, warum ist ein Bahnticket, zumindest bei uns in Deutschland, so unendlich teuer, dass die Leute dann doch lieber den Flieger nehmen, ja, für, weiß ich nicht, 39 Euro irgendwo hinfliegen, wo das Bahnticket dann über 100 Euro kostet, ja. Also das sind so die Dinge, die man einfach ändern muss. Und auch wenn die Bahn vielleicht mal Verspätung hat, ich weiß nicht, wie es in Österreich ist, aber am Ende kommt man ja doch an und ist einigermaßen sicher. Ja, es war auch keine tote Zeit. Ne? Also ich kann sehr viel arbeiten in der Bahn und es ist auch für mich Premium-Zeit, muss ich ganz ehrlich sagen. Ne? Man wird nicht gestört, es sei denn, da telefoniert jemand ganz laut neben einem. Ne? Aber ansonsten ist das schon ein Vorteil. Aber das wird nie so kommuniziert, ne? Und dann nehmen wir ein anderes Beispiel, das Tempolimit. Ja, bei uns in Deutschland gibt es ja kein Tempolimit. Und ja, warum muss man nun so schnell fahren können, wie man will? Es macht eigentlich keinen Sinn. Meistens kann man es und so nicht, weil die Straßen verstopft sind. Aber wenn es wirklich ein Tempolimit gibt, ich habe selbst mal ausprobiert, als ich noch einen Benziner hatte. Ich habe dann mein eigenes Tempolimit gehabt, bin nur 100 gefahren auf der Autobahn. Man spart unheimlich viel Geld. Ja, aber das wird nie kommuniziert, ne? Dass man Hunderte von Euro pro Jahr spart. Wer bekommt dann eine Gehaltserhöhung, ja, wo man dann am Ende wirklich so viel Geld netto übrig hat, ne? Oder auch die Reichweite bei den Elektroautos, das merke ich ja jetzt, wo ich ein Elektroauto habe, die geht ziemlich hoch. Ja, wenn man ein bisschen langsamer fährt, wenn man nicht immer 120, 130 fährt, sondern wenn man 100 fährt, ja. Und gut, auf den längeren Strecken nutze ich so und so die Bahn, also da nutze ich dann das Auto nicht mehr.
Das Klima wird ja von ganz vielen Faktoren beeinflusst. Kann sich denn an den Prognosen auch etwas ändern?
Na, bis jetzt ist ja alles so gekommen, wie wir es gesagt haben. Seit Jahrzehnten. Und nicht nur seit Jahrzehnten. Die erste wissenschaftliche Arbeit stammt aus dem Jahr 1896. 1896 von Svante Arrhenius, späterer Nobelpreisträger für Chemie, der hat schon alles ausgerechnet, ja, wie sich die Temperatur entwickeln würde, wenn sich CO2 in der Atmosphäre anreichert, und seit da haben wir eigentlich kein Erkenntnisproblem mehr. Ja, das ist ja auch in der Physik eigentlich immer so: Man hat eine Theorie, dann macht man ein Experiment und dann guckt man nach, ob sozusagen das Ergebnis, was man sich vorher errechnet hat, ob das dann auch rauskommt. Ne? Nun haben wir für ihn das Experiment gemacht. Ne? Wir haben jetzt seit über 100 Jahren Treibhausgase in die Atmosphäre ausgestoßen, der Gehalt an Treibhausgasen ist immer weiter angestiegen. Ja, und es ist genau so gekommen. Es ist immer wärmer geworden. Ne? Natürlich nicht jedes Jahr, aber wenn man einfach die langfristige Entwicklung sieht, ist genau das passiert, was er damals schon gesagt hat. Er lag ein bisschen hoch mit seinen Rechnungen, aber die Klimamodelle, die es seit 30 Jahren gibt, die haben im Wesentlichen schon richtig vorhergesagt, wie die Entwicklung war. In Details werden wir es nicht vorhersagen können. Also regional wird es schwierig sein, was die Kipppunkte angeht, wird es schwierig sein. Das sind alles Unsicherheiten. Ne? Aber auf jeden Fall bedeutet das nichts Gutes, ne? Wenn wir die Erde immer weiter erwärmen, weil in einer wärmeren Welt sind einfach Wetterextreme viel heftiger. Wir müssen ja nur in die Tropen gucken. Wir wissen ja, was es da für Wetterextreme gibt, und im Vergleich zu Europa, zum Beispiel, ne? Also insofern glaube ich, sollten wir uns nicht irgendwas vormachen und denken, es wird nicht so schlimm, wie es ist. Nein, es läuft sozusagen alles nach Plan, in Anführungsstrichen. Und es gibt keinen Grund anzunehmen, dass es nicht auch in den nächsten Jahrzehnten so sein wird.
Wenn die Menschheit schnell und entschlossen handelt, wie lange braucht es denn, um die Klimaerwärmung zu stoppen?
Es gibt zwei Arten von Trägheit, aber vorher möchte ich noch eins sagen. Wir werden die Uhr nicht zurückdrehen können. Das heißt, wir werden die Erde nicht wieder abkühlen können. Das heißt, was wir im besten Falle schaffen können, ist, dass die Erwärmung nicht mehr weitergeht. Ja, dass wir die Erwärmung begrenzen.
Aber warum werden wir es nicht mehr rückgängig machen können?
Das wollte ich Ihnen gerade erklären, weil die Treibhausgase, insbesondere CO2, sehr, sehr lange in der Atmosphäre verweilen. Ja, und deswegen, selbst wenn wir ab heute keine Treibhausgase mehr ausstoßen, würden die in der Atmosphäre nicht verschwinden, sondern würden über sehr, sehr lange Zeit dort oben bleiben. Und deswegen würden sie weiter ihr Geschäft sozusagen machen und zur Erwärmung beitragen. Ja? Nun können wir ja nicht erwarten, dass von heute auf morgen keine Treibhausgase mehr ausgestoßen werden. Das heißt, wir müssen auch die Trägheit berücksichtigen. Ja? Und da gibt es zwei Arten von Trägheit. Das eine ist die physikalische Trägheit. Das heißt, selbst wenn wir jetzt keine Treibhausgase mehr ausstoßen, würde die Erwärmung noch ein paar 10 Grad weitergehen. Ja? Das können wir gar nicht verhindern. Ja? Das ist ja wie bei einem Auto, bei dem Sie Vollgas geben, ja? Und dann auf die Bremse treten, gibt es einen Bremsweg. Ne? Und so ist das eben auch mit dem Klima. Und wir haben ja im wahrsten Sinne des Wortes Vollgas gegeben. Ne? Das heißt, der Bremsweg ist schon ziemlich lang. Und dann gibt es noch eine andere Trägheit, und das ist die sozioökonomische Trägheit. Wir werden ja nicht von heute auf morgen die Weltwirtschaft umbauen. Das heißt, wir werden noch über Jahrzehnte Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen. Und da die alten noch da sind, kommt das obendrauf. Ja, und das heißt, auch das wird zu einer weiteren Erwärmung führen. Und insofern müssen wir einfach damit rechnen, dass wir im besten Falle, würde ich jetzt mal behaupten, noch eine Erwärmung von zusätzlich einem halben Grad bekommen. Wir stehen heute schon ungefähr bei 1,5 Grad, was ja eines der Pariser Ziele ist aus dem Jahr 2015. Das werden wir reißen. De facto haben wir schon gerissen. Das andere Ziel ist deutlich unter 2 Grad, wobei nicht definiert ist, was deutlich unter 2 Grad bedeutet. Also sage ich mal 2 Grad. Ja. Aber wenn wir heute schon ungefähr bei 1,5 sind und 0,5 nicht vermeiden können, sind wir eigentlich schon bei 2. Ja. Das heißt, jetzt geht es darum, die Erderwärmung nicht zu sehr über 2 Grad werden zu lassen. Ja. Das ist, glaube ich, ein realistisches Szenario. Das können wir noch schaffen. Alles darunter ist aus meiner Sicht unmöglich.
Wenn der Bremsweg so lange ist, werden wir aber vermutlich nicht bei den 2 Grad zu stehen kommen.
Ja, wenn man einfach die Politiken nimmt, die so beschlossen worden sind weltweit, ne, sind wir so ganz grob auf Kurs 3 Grad. Ne? Das heißt, wir sind in keiner Weise auf Paris-Kurs. Ne? Also wir verfehlen immer noch das, was wir versprochen haben.
Wie kommt es, dass Sie trotzdem so zuversichtlich sind?
Was liegt aber daran, dass technologische Umbrüche immer eine gewisse Zeit brauchen, aber dann rasend schnell gehen. Ja? Und das ist ja meine Hoffnung, warum ich auch Hoffnungen in Europa setze, dass wir einfach die Technologie entwickeln, dass sie immer billiger wird, weil sie immer massentauglicher wird. Und da gibt es dann irgendwo so ein Point, also so ein Punkt, wo es keinen Halt mehr gibt. Das war bei allen technologischen Revolutionen so. Bin mir sicher, dass es auch bei den erneuerbaren Energien so sein wird. Und meine Hoffnung ist einfach, dass wir in den nächsten 10, 20 Jahren vielleicht diesen Punkt erreichen, ja, wo es dann innerhalb von wenigen Jahrzehnten wirklich geht und wir dann doch irgendwann 2060, 2070, vielleicht 2080 klimaneutral sind. Also als Welt.
Wie wird unsere Welt denn aussehen, wenn wir es erst dann schaffen, klimaneutral zu sein?
Wetterextreme werden weiter zunehmen, zum Teil werden sich intensivieren. Die Meeresspiegel steigen jetzt ja schon und werden weiter steigen. Das wird sich weiter beschleunigen. Und die Meeresspiegel sind sehr träge, reagieren sehr, sehr träge, vor allen Dingen auch wegen der kontinentalen Eismassen auf Grönland und der Antarktis. Die haben jetzt, sind sozusagen aufgewacht, ja, fangen an zu schmelzen. Aber das sind extrem träge Komponenten. Ne? Und insofern, wenn wir sozusagen dieses Szenario beschreiben, dass wir irgendwie 2070, 2080 keine Treibhausgase mehr ausstoßen oder zumindest das, was wir ausstoßen, wieder rausholen können, technologisch, dann werden aber die Meeresspiegel trotzdem noch Jahrhunderte weiter ansteigen. Ja? Und das ist sozusagen die Schuld, die wir den nachfolgenden Generationen dann hinterlassen würden. Das Erbe, wenn man es sarkastisch ausdrücken will.
Können Sie uns noch einen positiven Gedanken mitgeben, der Ihnen Hoffnung gibt?
Ja, die deutsche Wiedervereinigung. Ich war Mitte der 80er Jahre im damaligen Ost-Berlin, also der Hauptstadt der DDR, an der Humboldt-Universität, habe dann einen Vortrag gehalten. Ich hätte mir nie vorstellen können, dass ein paar Jahre später die Mauer weg ist. Ja? Und insofern bin ich auch nicht völlig hoffnungslos, was die gegenwärtige geopolitische Lage angeht. Man sieht alles schrecklich aus, gebe ich zu. Ja, aber trotzdem, es passieren dann immer wieder Dinge, die niemand vorhergesehen hat und die Dinge dann doch zum Besseren wenden. Ja? Und insofern finde ich, lohnt es sich immer, Optimist zu bleiben.
Das war Mojib Latif im Infrastruktur-Podcast der Kommunalkredit. Wenn Sie in Zukunft keine weiteren Podcast-Folgen verpassen wollen, folgen Sie uns gerne auf allen gängigen Kanälen und auf Social Media. Die Links dazu finden Sie in den Shownotes.